Sie hören Pressebox Expertenstimmen, den Podcast mit Insights und Trends von Branchenführern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Pressebox Expertenstimmen. Mein Name ist Oliver Schwarz und mein heutiger Gast hat bereits eigene Podcast-Erfahrung, ist freischaffender Autor, Moderator und Sprachtrainer, aber vor allem ist er stellvertretender Unternehmenssprecher bei einem der führenden deutschen Ticketing-Anbieter. Wir sprechen also in den nächsten Minuten über das Eventgeschäft und das Ticketing im Wandel. Und in dem Business hat sich wirklich viel getan, nicht erst seit der Corona-Pandemie. Freuen Sie sich mit mir auf mein Interview mit Silas Pfeiffer vom Freiburger Ticketexperten Reservix. Hallo Silas.
Hallo Oliver, schön, dass ich hier sein darf.
Silas, ich kann mich noch an alte Zeiten erinnern, als Vorverkaufsstellen physische Kontingente an Tickets hatten und man ja bei begehrten Veranstaltungen diese Vorverkaufsstellen nacheinander abgelaufen ist oder abtelefoniert hat, um noch an Tickets zu kommen. Heute suchen wir uns im digitalen Saalplan am Computer oder Smartphone bequem die Wunschplätze raus und können Tickets ja sogar selber ausdrucken. Ist die Vorverkaufsstelle damit tot und welche Touchpoints dominieren aus eurer Sicht das Ticket-Business heute?
Also, dass die Vorverkaufsstellen tot sind, würde ich so nicht unterschreiben. Also die Vorverkaufsstellen, beispielsweise Reservix, hat deutschlandweit noch ca. 3200 Stück. Und dieses Netz an Vorverkaufsstellen ist natürlich nach wie vor wichtig. Zum einen, weil die Absatzwege natürlich auch unterschiedlich sind. Bedeutet, dass Tickets auf unterschiedlichen Wegen angeboten und auch verkauft werden. Und die Vorverkaufsstellen dementsprechend für, ich würde mal sagen, gewisse Personengruppen nach wie vor sehr wichtig sind. Thema Digitalisierung. Wir wissen, für uns ist das teilweise unausweichlich, aber es gibt natürlich auch noch die ältere Generation, die sich vielleicht mit diesen Dingen noch nicht so einfach tut. Und für diese Menschen ist natürlich auch der persönliche Kontakt, der Kontakt zur Vorverkaufsstelle um die Ecke, wo man seit Jahren die Tickets kauft, enorm wichtig.
Mein Gefühl ist, Tickets werden für die großen Touren der Megastars immer länger im Voraus verkauft und trotz steigender Preise gehen die dann weg wie warme Semmeln. Vermutlich sieht die Wahrheit im gesamten Veranstaltungsbusiness aber dann doch etwas anders aus. Was kommt häufiger vor, Silas? Der Run auf blitzschnell ausverkaufte Events oder mühselige Kraftanstrengung der Veranstalter, irgendwie die Hallen oder Säle zu füllen?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Also es variiert tatsächlich immer an dem Angebot. Wenn wir jetzt auf, du hast es gerade angesprochen, große Welttourneen schauen, wenn Stars wie Taylor Swift, Coldplay oder andere nach Deutschland kommen, dann ist es ja häufig so, dass die tatsächliche Verkaufsphase innerhalb von wenigen Minuten abgeschlossen ist, weil eben der Run so groß ist. Das sind Künstler, die muss man nicht mehr vermarkten, die muss man nicht mehr versuchen zu verkaufen, die verkaufen sich selbst. Das ist so das eine Segment. Das gibt es natürlich auf dem deutschen Markt ebenso. Hängt auch immer dann mit dem tatsächlichen Kontingent zusammen. Es gibt natürlich aber auch die andere Seite der Medaille, die Künstler und Künstlerinnen, die Unterstützung brauchen beim Verkaufen, die Unterstützung brauchen bei dem kompletten Ausreizen der Kontingente. Also es ist immer sehr variabel und es ist immer, würde ich sagen, dem Künstler oder der Künstlerin geschuldet, die wir tatsächlich im Programm haben.
Digitale Tickets sind auf dem Vormarsch. Das Ticket ist aber ja auch so ein Stück Teil der Eventlogistik, hat so viele Codes drauf. Welche Rolle spielen diese Codes?
Diese Codes, die sind immer zum einen natürlich wichtig, um überhaupt auf das Festivalgelände gelassen zu werden. Also die Einlasskontrollen funktionieren heutzutage ja natürlich alle digital. Früher war das vielleicht noch anders. Ne? Man erinnert sich vielleicht noch an Zeiten, wo tatsächlich auch noch Tickets abgerissen wurden. Und vielleicht im ein oder anderen kleinen Kino ist das vielleicht heute noch der Fall. Aber diese Codes, die darauf sind, die sind natürlich sehr wichtig für die Einlasskontrolle in erster Linie. Und die sahen vielleicht für ein paar Jahren auch noch anders aus. Ne? Man erinnert sich vielleicht noch an diesen Strich und Barcode, der ein bisschen breiter war, der heute noch auf den Lebensmitteln auch zu finden ist. Mittlerweile werden die immer kleiner und können auch immer mehr. Das heißt, es werden auch immer mehr Dinge, wenn man diesen Code abscannt, gleichzeitig abgefragt. Die Sitzplätze, was ist alles in dem Ticket enthalten, ne? Welche Sonderleistungen sind vielleicht noch mit drin, ne? Ist er ein Premium-Bereich und so weiter. Also diese Codes, die können mittlerweile schon ziemlich, ziemlich viel abdecken.
Gibt es so etwas wie personalisierte Tickets und kennt der Veranstalter dann die Namen und Daten seiner Eventbesucher oder bleiben diese Daten im Rahmen des Datenschutzes beim Tickethändler, also bei euch?
Auch das kann man nicht allgemein beantworten. Es gibt definitiv personalisierte Tickets. Man kennt das schon zum Teil aus dem Sport, auch aus dem Fußball. Bei gewissen Veranstaltungen, das entscheidet tatsächlich auch immer der Veranstalter, inwiefern Tickets personalisiert sind und personalisiert werden. Bei uns ist da natürlich extrem wichtig, wenn wir diese persönlichen Daten erheben. Ich meine, wenn jemand bei uns ein Ticket kauft, muss er natürlich seinen Namen und seine Adresse und die persönlichen Daten preisgeben. Die unterliegen natürlich aber alle dem Datenschutz. Wenn personalisiert Tickets verkauft werden, dann ist es in der Regel so, dass natürlich der Veranstalter diese Daten auch erhält, um eben einen Abgleich zu gewährleisten. Die sind aber in den, würde ich sagen, 100% der Fälle, zumindest mit den Veranstaltern, wo wir zusammenarbeiten, immer sehr geschützt und werden dann auch nach einer gewissen Zeit dementsprechend vernichtet.
Print at Home ist eine sehr praktische Sache, finde ich zumindest, und spart ja dann auch Versandkosten. Andererseits gibt es Design-Tickets, so Sammlerstücke, auch für Fans vielleicht. Wo geht der Trend hin, Silas? Haben wir bald nur noch ein rein digitales Ticket im Wallet auf dem Smartphone oder gibt es auch noch eine Zukunft für die Papiertickets?
Das ist tatsächlich interessant, weil das auch wieder ein wenig mit der Personengruppe zusammenhängt, die Tickets kauft, und natürlich auch mit dem Ereignis. Ein Beispiel, wenn ich ein Ticket zu Weihnachten verschenke, ist ja auch immer eine tolle Idee, Events und Erlebnisse zu verschenken, und das bewegt sich vielleicht auch gleichzeitig in einem hochpreisigen Bereich, dann möchte ich natürlich sehr gerne ein Design-Ticket, also ein haptisches Ticket, das auch im besten Fall noch einigermaßen cool ausschaut, unter den Weihnachtsbaum oder in eine Geschenkverpackung legen. Da sind tatsächlich dann die Design-Tickets noch durchaus nachgefragt. Durch die Möglichkeit von Print at Home, das sich ja in den letzten Jahren etabliert hat, sind sehr, sehr viele Tickets heutzutage über dieses Verfahren abgewickelt worden und werden nach wie vor abgewickelt. Natürlich ist es aber so, dass wir jetzt seit einigen Jahren auch mit der mobilen Version arbeiten und dass der Trend natürlich auch hingeht in Hinsicht auf Umweltschutz, Papiereinsparungen, dass man versucht, das so einfach wie möglich für den Endkunden zu machen. Und das ist natürlich, wenn man das Ticket jederzeit mit dem Smartphone mit sich herumtragen kann, natürlich die einfachste Variante. Und die wird auch dementsprechend mit am häufigsten nachgefragt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass in gewissen Aspekten noch das Print-at-Home-Ticket noch sehr, sehr häufig eigentlich zum Einsatz kommt und eben auch die Design-Tickets noch lange nicht vom Markt sind. Die werden auch bleiben für diese speziellen Anlässe. Wir haben vorhin das schon kurz angerissen, dass auch gerade vielleicht so die Sentimentalität, vielleicht auch bei älteren Personen, die das gerne noch haptisch bei sich haben, dass da natürlich die Print-at-Home bzw. die tatsächliche Ticket-Variante, das haptische Erlebnis eines Tickets in der Hand zu halten, noch durchaus gewünscht ist.
Blicken wir einmal auf die vermutlich schwierigste Zeit für das Eventgeschäft, die Corona-Pandemie. Wie seid ihr damals damit umgegangen, als plötzlich so eine Welle an Eventverschiebung und Rückabwicklung realisiert werden mussten?
Das war natürlich keine einfache Zeit für die komplette Eventbranche. Da waren wir als Ticketingdienstleister auch ein kleiner Teil nur davon, ne? Also das ging bei Veranstaltern, über Künstlern, über Catering, das dazu gebucht wird. Also jeder, der in dieser Branche, in dieser Bubble sich auch bewegt hat, war da damals natürlich vor eine Herausforderung gestellt oder vor eine Herausforderung gestellt, die es so davor noch nie gegeben hat. Tatsächlich war das für uns ein Prozess, diese Veranstaltungen, die dann von einem auf den anderen Tag abgesagt wurden, und es gab ja am Anfang überhaupt keine Klarheit, wann werden die nachgeholt. In der ersten Zeit, für uns ist das jetzt vielleicht schon wieder ein bisschen länger her, aber es war damals ja wirklich eine große Ungewissheit, wie das denn überhaupt weitergeht. Und diese Herausforderung erstmal einzuordnen und dann im besten Sinne für alle Beteiligten zu lösen, das war, würde ich sagen, ein Prozess, der sich dann nach und nach unter verschiedenen Gesichtspunkten, die man berücksichtigen musste, entwickelt hat. Die Rückabwicklung an sich, die hat tatsächlich noch bis Anfang letzten Jahres oder Mitte letzten Jahres gedauert. Das ist so, dass da häufig dann solche Prozesse nicht mit der Pandemie abgeschlossen sind, sondern dass diese Rückabwicklungen noch länger laufen. Man möchte den Kunden natürlich auch, wenn Veranstaltungen ausgefallen sind, solange wie es eben möglich ist, die Möglichkeit geben, diese Veranstaltung vielleicht doch noch zu besuchen und dann erst in der letzten Instanz zu sagen, hey, okay, es findet nicht statt. Ihr habt natürlich das Anrecht, den Eintrittspreis zurückzubekommen. Und diese Prozesse, die waren häufig sehr variabel und auch sehr herausfordernd.
Wie auch im Hotelwesen und der Gastronomie habe ich zumindest den Eindruck, dass die Preise für Konzerte und Event-Tickets nach dem Ende der Corona-Zeit stark gestiegen sind. Dahinter stecken ja vermutlich Kostensteigerungen für alle Beteiligten in der ganzen Eventkette. Was sind denn so die größten Kostenseitigen Herausforderungen für Veranstalter und Dienstleister?
Das kann ich natürlich nur einschätzen, weil wir als Ticketing-Dienstleister natürlich in erster Linie darauf schauen, was die größten Kostenverursacher für uns sind. Bei Veranstaltern wird es aber höchstwahrscheinlich auch darum gehen, dass man ja Locations teilweise lange im Voraus buchen muss. Man muss Events lange im Voraus planen. Dann kommen Dinge dazu wie die Hallen, die organisiert werden möchten, die Elektrizität, Catering. Also diese ganzen Komponenten, die der Besucher, der dann tatsächlich zur Veranstaltung kommt, gar nicht so auf dem Schirm hat. Das passiert dann alles im Hintergrund. Ne? Die Booking-Agentur, mit dem man zusammenarbeitet, der Künstler, der bezahlt werden möchte. Natürlich auch wir als Ticketing-Anbieter, die dann die Tickets verkaufen. Das sind alles Komponenten, die der Veranstalter berechnen muss. Und das sind natürlich dann auch die Herausforderungen, wenn beispielsweise mal es dazu kommt, dass vorhergesehene Dinge, Corona oder auch ein Künstler, der aus irgendeinem Grund nicht auftreten kann. Das sind dann die Herausforderungen, mit denen er sich dann konfrontiert sieht. Und das sind ganz, ganz viele verschiedene Gewerkschaften mit involviert, wenn dann tatsächlich es zu Absagen auch kommt.
Bevor wir über Reservix und eure Positionierung sprechen, lass uns mal einen Vogelblick auf den Markt werfen. Konsolidierung ist vermutlich ein noch zu sanfter Begriff für die Marktkonzentration, die wir über die letzten Jahre beobachten konnten. Jeder unserer Hörerinnen und Hörer kennt vermutlich den Namen Eventim, aber kaum jemand die Konzernstruktur dahinter. Und nicht erst seit Taylor Swift sehen wir häufiger auch den Namen Ticketmaster des US-Giganten. Beschreibt das den Markt ganz gut und wie habt ihr euch mit Reservix als großer, unabhängiger Dienstleister dazwischen aufgestellt?
Um das mal kurz einzuordnen, es ist ja so, Ticketmaster, du hast es schon angesprochen, US-amerikanisch, auch auf diesem Markt, denke ich, eine absolute Monopolstellung. Wenn man auf den europäischen Markt schaut, ist natürlich Eventim der große Player, an dem momentan kaum ein Vorbeikommen ist, der auch große Teile Europa und natürlich auch Deutschlands kontrolliert, was den Ticketmarkt angeht und sich da zu etablieren. Das war ein Prozess, der über die letzten 20 Jahre angehalten hat. Da haben verschiedene Faktoren dann mit einer Rolle gespielt. Man muss immer schauen, dass Eventim natürlich auch gleichzeitig, du hast es gerade angesprochen, die Konzernstruktur häufig als Veranstalter auftritt, Stichwort Lanxess Arena in Köln oder auch andere. Und für uns bestand die Herausforderung tatsächlich als unabhängiger Ticketing-Dienstleister, sich auf den Markt zu konzentrieren, wo Eventim eben vielleicht noch nicht so stark vertreten ist. Und daraus ergibt sich dann letztendlich auch unser Portfolio, sage ich mal. Also wir arbeiten wirklich mit einem sehr breiten Portfolio, Tourneen, Konzerte, Sport, Theater, Musicals, Ausstellungen, immersive Ausstellungen, die in den letzten Jahren sehr, sehr stark gewachsen sind. Und das eben aber auch von wirklich einem kleinen Veranstalter, der, ich sage das jetzt mal ganz pauschal, irgendwo auf dem Dorf seine Location hat, bis hin zu großen Veranstaltern, die dann wirklich Hallen mit tausenden Leuten füllen. Der DFB beispielsweise, einer unserer großen Kunden aktuell. Na, diese Range, das war vielleicht auch das, was Reservix über die letzten Jahre erfolgreich gemacht hat und was gleichzeitig auch eine Herausforderung war, dann für jeden individuell die bestmögliche Lösung zu finden.
Ist es heutzutage so, dass ein Event immer nur über einen Ticketdienstleister vermarktet werden kann oder kann ein Veranstalter eben auch mehrere Kanäle aussuchen?
Das ist tatsächlich immer dem Veranstalter überlassen. Aus unserer Sicht ist es natürlich immer wünschenswert, wenn wir 100% des Kontingents abdecken und verkaufen dürfen. Es ist aber nicht die Regel. Es ist vor allem bei den größeren Veranstaltungen häufig der Fall, dass mehrere Ticketanbieter involviert sind. Es hat einen ganz einfachen Hintergrund. Für den Veranstalter ist es natürlich praktischer, über mehrere Absatzwege zu verkaufen. Das heißt, wenn Eventim und wir und im besten Fall vielleicht noch Ticketmaster Kontingente haben und die alle über unsere Plattform vertreiben, dann ist die Chance natürlich sehr, sehr groß, dass so eine Veranstaltung dann auch so erfolgreich wie möglich ausfällt. Bei den kleineren bis mittelgroßen Veranstaltungen würde ich sagen, kommt es immer darauf an, wie die Geschäftsbeziehung auch ist. Es gibt viele Veranstalter, mit denen wir schon jahrelang zusammenarbeiten auf einer guten, vertrauensvollen Basis und wo wir natürlich dann auch der einzige Ticketing-Dienstleister sind.
Festivals sind jedes Jahr, gerade im Sommer, eine tolle Möglichkeit für Bands und Künstler, vor ein großes Publikum zu kommen, ohne das wirtschaftliche Risiko von eigenen Touren zu haben. Auch da gibt es neben den großen Namen wie Rock am Ring wirklich eine ganz lebendige Szene. Wie schätzt du die Bedeutung von Festivals ein und welche Rolle spielen sie für euch bei Reservix?
Ich denke, die Bedeutung von Festival hat sich auch während der Corona-Zeit gezeigt, als plötzlich auch diese alle ja nicht stattfinden konnten und wie viele Tausende, wenn nicht Hunderttausende Besucher, die das routinemäßig jedes Jahr gemacht haben, auch betroffen waren. Und gerade die Festivallandschaft in Deutschland ist eine, die, du hast es gerade angesprochen, natürlich auch für die Künstler extrem attraktiv ist, ne? Weil man hat nicht die Verantwortung von einer eigenen Tour, sondern man kann quasi als Gast auf etwas Etabliertes kommen und trotzdem vor Tausenden, wenn nicht sogar Zehntausenden Menschen spielen. Und das macht natürlich Festivals extrem attraktiv. Und die Festivallandschaft an sich wächst ja auch jedes Jahr. Zumindest ist das unser Empfinden. Und für uns ist das natürlich ein höchst attraktiver Markt, auf den wir in den letzten Jahren bereits, aber auch immer mehr versuchen, Wert zu legen und auch versuchen, dort mehr Fuß zu fassen.
Hast du mal ein Beispiel von einem Festival, das für diese positive Entwicklung steht und für dich vielleicht besonders heraussticht?
Besonders heraussticht aus dem südbadischen Raum, das Pino & Rock Festival beispielsweise, ist noch sehr neu. Das hat letztes Jahr zum ersten Mal stattgefunden. Wir waren da von Anfang an auch als Ticketing-Partner mit vor Ort und mit dabei und konnten auch so beobachten, welche Herausforderungen ein Festival hat, bis es dann tatsächlich zu den besagten Daten kommt und stattfinden kann. Und Pino & Rock ist ein Beispiel, dass sowas wirklich funktioniert und dass ein Festival ja mit einem hervorragenden Line-Up und mit einem Konzept, das dahinter steht und ein Konzept, das auch durchdacht ist, durchaus greifen kann und auch in der, sage ich mal, etablierten Festivallandschaft, das schon angesprochen, Rock am Ring, Rock im Park, Hurricane und was es noch alles gibt, dennoch seinen Platz finden kann. Und das war für uns ein sehr positives Beispiel und wir sind sehr gespannt, gerade bei Pino & Rock, wo da die Reise noch hingeht und wie sich da die Entwicklung auch in den nächsten Jahren zeigen wird. Ein anderes Beispiel wäre die Brasswiesen im bayerischen Raum. Ist auch ein Partner von uns, mit denen wir zusammenarbeiten. Die sind schon durchaus länger auf dem Markt und haben auch ja eigentlich nie Probleme, ihre Kontingente auszuverkaufen und die auch ein, sage ich mal, ein etabliertes Standing im bayerischen Raum haben. Da geht es darum, dass man solche Events, das sind zum Beispiel die Herausforderungen bzw. die Chance, die wir gerade mit Brasswiesen sehen, dass man das noch weiterentwickeln kann, weil das über den bayerischen Raum hinaus durchaus Zielgruppen anspricht, die da eine große Attraktivität drin sehen können. Allerdings ist momentan so ein bisschen auf den bayerischen Raum begrenzt ist. Und das ist immer das Spannende. Wie weit kann man Dinge, sei das Festivals oder Veranstaltungen, auch mit unserer Hilfe noch weiterentwickeln?
Silas, du hast eben ja schon die Positionierung von Reservix im immer konzentrierteren Markt erklärt. Blicken wir mal aus der Perspektive eines Veranstalters auf euch als Dienstleister und Partner. Gerade wenn sich Tickets eben nicht von selber verkaufen, wie bei den absoluten Megastars, dann bekommen ja PR und Marketing eine wichtige Bedeutung. Wie sieht euer PR-Konzept aus und wie könnt ihr euren Veranstalterkunden damit helfen?
Das fängt zum einen bei der PR an, beziehungsweise PR ist eine Komponente der Dinge, die wir für Veranstalter anbieten. Das macht vielleicht Reservix im Vergleich zu anderen Ticketing-Unternehmen auch so stark, die sehr große Power an Leuten. Wir haben verschiedenste Abteilungen, die ihren Beitrag dazu leisten, Veranstalter so erfolgreich wie möglich zu machen, weil wir eben dasselbe Ziel haben. Ne? Das darf man nicht verwechseln, sondern das ist das, was man auch herausstellen darf für Veranstalter, dem Künstler und natürlich auch uns als Ticketing-Dienstleister geht es darum, im Endeffekt so viele Tickets wie möglich zu verkaufen. Und deswegen haben wir auch das Ziel, den Veranstalter da bestmöglich zu unterstützen und auch mehr zu machen als vielleicht nur die klassische Abwicklung von Tickets. Konkret gesagt ist das, dass wir von Marketingmaßnahmen über Social Media, Offline-Marketing bis hin auch zu uns, dann zu der Presseabteilung, alles Mögliche in Bewegung setzen und versuchen, den Veranstalter so gut wie möglich in der Öffentlichkeit zu platzieren.
Hast du da mal ein schönes Beispiel für eine Success-Story eures PR-Konzepts?
Also ohne jetzt Namen zu nennen, ist es in der Regel so, dass wir uns eine Veranstaltung anschauen und meistens dann in engem Austausch mit dem jeweiligen Vertriebs- bzw. Betreuungsteam sind und da schon dann die ersten Weichen gestellt werden. Man schaut, okay, was sind denn die Ziele dieses Veranstalters bzw. auch dieser Veranstaltung oder dieser Veranstaltungsreihe? Wie groß sind die Chancen, dass sich das auch ohne viele große Maßnahmen erreichen lässt? Ist das nicht gegeben, dann versuchen wir natürlich bestmöglich dazu beizutragen. Das geht dann los, indem wir verschiedene Pakete, nenne ich es jetzt mal, haben, was Social Media angeht. Social Media ist eine sehr starke Marketingform und natürlich wir als Presseabteilung dann auch versuchen, durch klassische Pressearbeit wie Pressemitteilungen, diese Pressemitteilungen über Verteiler dann publik zu machen, an möglichst viele Journalisten, Zeitungen in die Öffentlichkeit zu tragen und auf diesem Weg dann die Veranstaltung so publik wie möglich werden zu lassen, um sie auszuverkaufen am Ende. Das sind auch immer Dinge, die, ich würde das als Prozess beschreiben. Also häufig ist das so, dass gerade vor dem Aspekt Marketing und Weiterentwicklung, dass Prozesse sind, die auf Jahre gesehen werden. Das heißt, wir nehmen uns einen Veranstalter und sprechen mit dem, sprechen über seine Ziele, sprechen über das, was wir für möglich halten und dann legen wir einen Plan fest und gehen diesen Weg zusammen. Das heißt, wir entwickeln aktiv Veranstalter dahin, wo sie hin möchten und das durchaus erfolgreich.
Wir sprechen heute in einem Podcast-Format und auch Podcasts sind für euch ja relevant. Einwurf, der Sport-Podcast ist so ein Beispiel, gestartet während der Corona-Pandemie und heute beliebt und etabliert. Welche Rolle spielt so ein Podcast und was könnt und wollt ihr damit für euer Business bewegen?
Dieser Podcast ist tatsächlich aus einer Idee heraus entstanden, auch während der Corona-Zeit, um, ich möchte mal sagen, neue Wege zu gehen und auch versuchen, ein Unternehmen wie Reservix einer Zielgruppe noch näher zu bringen, die vielleicht bis dato noch nicht so viel von uns gehört hat. Heutzutage ist es so, dass dieser Podcast durchaus auch als Vertriebsmittel genutzt wird. Das heißt, wenn Veranstaltungen, bring mal ein kurzes Beispiel, du hast vorhin nach einem Beispiel gefragt, als Felix Sturm seinen großen Comeback-Kampf hatte, hat er das über uns verkauft. Das heißt, wir hatten das komplette Ticketing und hatten ihn davor angefragt, ob er nicht Lust hat, zu uns in den Podcast zu kommen und ein bisschen über sein Comeback zu sprechen, auch diesen Kampf natürlich anzuteasern. Und das ist dann eine super Ergänzung, wenn man jemand wie Felix Sturm 1-2 Wochen bevor der Kampf stattfindet im Podcast hat, er darüber spricht, dass dann einer möglichst großen Reichweite zugeteilt wird und das natürlich dann auch die Verkaufszahlen nochmal anhebt. Also das ist im Prinzip auch ein Instrument, das wir nutzen, um zum einen Reservix als Firma attraktiv zu halten, aber natürlich auch, um den Vertrieb zu unterstützen.
Du hast mir im Vorgespräch von der Gründungsgeschichte von Reservix erzählt. Berichte doch heute auch nochmal gerne ein wenig über euer Team in Freiburg und wieso der Spirit und eure Unternehmenskultur ist. Kommen viele Kolleginnen und Kollegen selber aus dem künstlerischen Bereich? Und wie war das bei dir? Wie bist du zu Reservix gestoßen?
Das ist sehr spannend. Wir hatten vor kurzem eine Feier und da stand ich mit einem langjährigen Kollegen zusammen und er hat auf die Bühne geschaut, da hat eine Band gespielt und er meinte wortwörtlich zu mir, also diese Band, die hätten wir auch durchaus aus Reservix-Leuten zusammenstellen können, weil wir wahrscheinlich 120, 130 Leute haben, die aus verschiedensten Künstlerrichtungen kommen, die entweder Musik gemacht haben oder irgendwie auf der Bühne standen, Theater. Also da ist schon sehr viel Expertise auch mit dabei und das ist, glaube ich, auch das, was uns stark macht, dass wir eben dann auch sehen, nicht nur uns als Ticketing-Anbieter, sondern dass die Menschen sich auch durchaus mit den Veranstaltern identifizieren können. Das Wachstum von Reservix ist in dem Fall beachtlich. Wir haben vor, glaube ich, knapp 20 Jahren angefangen im Standort Freiburg und auch in Frankfurt. Und mittlerweile sind wir in 9 deutschen Städten, unter anderem Berlin, Hamburg, Oldenburg, Frankfurt und Freiburg natürlich als die Hauptstandorte, aber unter anderem auch in Düsseldorf und auch in Österreich, in Wien mit aktuell, glaube ich, fast über 8000 Veranstaltern, 17 Millionen Tickets, die wir jährlich verkaufen. Das vorhin angesprochen, die Vorverkaufsstellen, davon haben wir nach wie vor noch 3200 Stück. Und das ist das Wachstum so der letzten Jahre. Das merkt man auch, dass natürlich viel Neues dazugekommen ist. Man hat nicht mehr vielleicht lange bevor ich dazugekommen bin, diesen familiären Startup-Charakter, als das dann vor 20 Jahren in Freiburg angefangen hat. Aber das ist natürlich auch irgendwo die normale Entwicklung und auch wünschenswert, dass wir immer neue Leute dazu bekommen, neue Märkte erschließen, neue Städte mit dazu nehmen. Und dadurch verändert sich die Kultur. Und ich muss sagen, das Positive, das am Anfang da war, hat sich noch verstärkt. Die Atmosphäre ist sehr familiär geblieben, was vielleicht auch nicht so selbstverständlich ist. Man merkt das dann dennoch immer, wenn wir auch standortübergreifend alle mal zusammenkommen, wie es jetzt vor gut einer Woche der Fall war. Das ist wie ein großes Familientreffen.
Wir sind schon fast am Ende, aber ich habe noch eine Frage. Wenn uns jetzt ein ambitionierter Neuveranstalter, eine Künstlerin oder eine Band zuhört und selber Pläne für ein Event oder eine Tour haben, an welcher Stelle in der Planung sollte das Gespräch mit euch bei Reservix gesucht werden? Möglichst früh oder erst, wenn die Umsetzung finanziell gesichert ist? Und ist eine bereits bestehende Partnerschaft mit einem Ticketdienstleister wie euch vielleicht auch hilfreich für die Buchung von Veranstaltungsorten?
Ja, definitiv, um hinten anzufangen. Also wir versuchen immer, egal in welcher Form, Künstlerinnen bzw. auch dann die Veranstalter zu unterstützen. Und das geht, wie gesagt, bei den Maßnahmen, die ich vorhin aufgezählt habe, über ganz viele andere Stellen noch weiter. Also Ansprechpartner sind wir da in jedem Fall auch für Künstler, die eventuell gerade auch erst in den Startlöchern stehen. Das ist vielleicht auch ein bisschen das, wo wir herkommen. Wir haben bei uns im Haus auch eine Abteilung, die sich nur mit Artist Relation beschäftigt. Das heißt, die gerade auch Ausschau hält nach aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern und versucht, die dann bestmöglichst auch weiterzuentwickeln, beziehungsweise dann vielleicht Veranstalter, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten, ich sag's jetzt mal, unterzujubeln, beziehungsweise die darauf aufmerksam zu machen. Also wir sind, glaube ich, in der Branche für jeden ein guter Ansprechpartner.
Und sollte ich mich also dann möglichst früh an euch wenden oder was sind so die Voraussetzungen? Wie ausgereift muss ein Eventkonzept schon sein für ein Gespräch?
Naja, im Normalfall ist es ja so, dass der direkte Weg von Künstlern über deren Agenturen oder über Veranstalter passiert, dass die Booking-Agenturen und die Veranstalter zusammenfinden und dann in diesem Rahmen natürlich auch entscheiden, okay, mit welchem Ticketing-Dienstleister möchten sie zusammenarbeiten. Und das ist dann meistens der Punkt, an dem wir auch ins Spiel kommen, dass wir entweder natürlich auch versuchen zu schauen, okay, bei welchem Veranstalter sind wir vielleicht bisher noch nicht auf den Plan getreten und fragen da mal nach. Das ist dann natürlich ein ganz normaler Akquiseprozess. Aber meistens ist es so, dass wenn die Veranstaltung im Kopf entsteht und das Konzept da ist, dass man im relativ frühen Stadium dann natürlich auch die anderen Komponenten abklopft und versucht, dann einen passenden Ticketing-Dienstleister zu finden. Und da kann ich nur jeden ermutigen, da so früh wie möglich auf uns zuzugehen, uns anzusprechen. Und wir sind immer zu einem Gespräch bereit und finden dann meistens in diesem Gespräch auch ziemlich schnell heraus, wo die Reise hingeht.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, Silas Pfeiffer, für diesen spannenden Einblick in die Welt von Events und dem Ticketing.
Vielen Dank, Oliver. Dankeschön.
Wer jetzt Lust auf einen Eventbesuch bekommen hat, der findet unter www.reservix.de eine tolle Auswahl von Pinot and Rock über Ray Garvey bis hin zu Beatrice Egli und von Thorsten Sträter bis zum DFB-Pokalfinale der Frauen. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, selber einen engagierten Ticketvermarkter suchen oder noch mehr über Reservix erfahren möchten, dann ist www.reservix.net für Sie die richtige Anlaufstelle. Die Links finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Bei den Pressebox-Expertenstimmen geht es auch in den nächsten Episoden spannend weiter. Sie sind auch Experte und wollen Ihr Know-how in einem Interview teilen? Dann bewerben Sie sich mit Ihrem Thema unter info.pressebox.de/podcast. Auf ein Wiederhören freut sich Ihr Oliver Schwarz.
Sie hörten Pressebox-Expertenstimmen. Den Podcast mit Insights und Trends von Branchenführern. Ein Service ihrer Pressebox.